Also ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen wach. Schön, dass ihr noch da seid. Okay, das dritte Buch Mose. Sind ein bisschen jetzt schon ein bisschen länger wieder unterwegs im Alten Testament. Und halt es nach wie vor wichtig, dass man gerade in diesen ersten fünf Büchern sich Zeit nimmt und diese Grundlage legt und sich damit intensiver beschäftigt. Und umso mehr das dritte Buch Mose, weil ich denke, von den ganzen fünf Büchern Mose, das wahrscheinlich das unbeliebteste, Anführungsstrichen, ist, also weil man nicht so einen Zugang dazu bekommt auf den ersten Blick. Es ist etwas schwer und nicht so ergiebig wie vielleicht, ich sag mal so, Geschichten, von denen wir schneller und einfacher Dinge ableiten können, auch für uns in Bezug setzen können, ist das dritte Buch Mose mit den ganzen Anweisungen, mit Gesetz und mit all dem, ist doch etwas schwerer. Aber trotzdem hoffe ich, dass es vor allem die letzte Einheit zum Segen geworden ist. Die ersten sieben Kapitel haben wir uns angeschaut vom dritten Buch Mose. Darf ich kurz fragen, wer dabei war? Oder andersrum, wer war da nicht dabei? So, okay. Also, wir haben uns die ersten sieben Kapitel in dem dritten Buch Mose angeschaut. Und aus der Perspektive, im Groben haben wir die Aufteilung. Wir haben die Rechtfertigung und die Heiligung in dem dritten Buch Mose. Und in der Mitte steht das Erlösungswerk durch den Versöhnungstag, durch das Opfer und durch die Rechtfertigung dafür. Das heißt, dadurch werden wir gerechtfertigt und dadurch auch werden wir geheiligt. Also das dritte Buch Mose in zwei großen Hälften. Kapitel 1 bis 15 ist die erste Hälfte und Kapitel 18 bis 27 die zweite und 16 bis 17, das ist so das Herzstück des dritten Buch Mose. Und wir haben die ersten sieben Verse angeschaut, oder nicht die sieben Verse, sondern die ersten sieben Kapitel haben wir uns angeschaut. Und da ging es um die Opfer, die Opfer, die dargebracht werden. Mich hat das sehr begeistert in der Vorbereitung und auch selbst dann im Entdecken. Sieben Opferarten werden uns vorgestellt in den ersten sieben Kapiteln. Und in diesen sieben Opfern wird uns das Erlösungswerk Jesu Christi vorgestellt. Was braucht es alles an Opfer, um uns zu rechtfertigen? Das sind diese sieben Kapitel in dem ersten Buch Mose. Die ersten Kapitel machen es deutlich und dann Kapitel 6 und 7 wird es vertieft, wird es nochmal veranschaulicht und man bekommt mehr Details. Okay? Das Prinzip, das dahinter steht, ist Zurechnung, oder das ist das Prinzip der Zurechnung. Die Brandopfer, die Speisopfer und Friedensopfer, die dargebracht werden. Der Opfernde, also das, was geopfert wird, wird mit dem Opfernden identifiziert. Das heißt, das Opfer, das Brandopfer, Speisopfer und Friedensopfer, mit der Bedeutung der Hingabe, der Vollkommenheit und des Friedens, wird dem, der geopfert wird, zugerechnet. Das sind die ersten Opferarten. Also die sind positiv belegt, die ersten drei Opferarten. Da geht es darum, diese Vollkommenheit des Opfers oder die Hingabe des Opfers oder der Frieden, der durch das Opfer dargebracht wird. Also da wird nicht die Schuld gesühnt in dem Sinne, sondern die Opfer sind positiv belegt, die ersten drei Opfer. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Und wenn der Opfernde diese Opfer darbringt, wird das, was er da dargebracht hat, ihm zugerechnet und er wird so behandelt, als ob er das Opfer ist. Und somit wird ihm die Hingabe zugerechnet, wird ihm die Vollkommenheit zugerechnet und Friede wird ihm zugerechnet. Und das ist in gewisser Weise das Leben Jesu. Das war das Opfer, das war der Wohlgeruch. Jesus lebte in der kompletten Hingabe, in der kompletten Vollkommenheit und in dem kompletten Shalom, Frieden mit Gott. Und dieses Leben, dieses Opfer Jesu, das war ein Opfer. Die Herrlichkeit Gottes verlassen, auf diese Welt gekommen und in der Gestalt eines sündigen Fleisches. All das Leben gelebt, das Gott von dir erwartet, das rechnete dir zu. Das beschreiben die ersten Opfer. Und da bleiben noch zwei Opfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Und bei diesen Opferarten, ich wiederhole das nur kurz für diejenigen, die nicht da waren, dass ihr einfach und euch mit Erinnerung und dann sind wir wieder im Thema. Und die zwei weiteren Opfer, die nur noch fehlen, Sündopfer und Schuldopfer, das Opfer wird mit dem Opfernden identifiziert. Jetzt geschieht genau umgekehrt. Das Opfer wird dargebracht und das fehlerlose Opfer, das reine Opfer, wird dargebracht und die Schuld und die Sünde von dem Opfernden wird auf das Opfer gelegt. Und dann wird das Opfer dargebracht und somit die Sühnung gesühnt. Also die Zurechnung geschieht in doppelter Weise sozusagen. Ich sage es mal, die Sündlosigkeit wird dem Opfernden zugerechnet und die Sündhaftigkeit dem Opfer zugerechnet. Und in diesem Werk sind wir geheiligt, sind wir gereinigt und gerechtfertigt. Und das, was da geschah, geschah als Vorbild, als Zeichen, als Vorschattung auf das große Erlösungswerk Jesu Christi, auf das große Opfer. Seid ihr da so wieder mit mir? Könnt ihr euch daran erinnern? Okay, wunderbar. Das sind die ersten sieben Kapitel. Jetzt möchte ich bitten, das dritte Buch Mose aufzuschlagen. Es hat ja noch ein paar Kapitel im dritten Buch Mose. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, okay, alles gesagt zu haben über das dritte Buch Mose, aber da gibt es noch viele, 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 viele Kapitel mehr. Und die möchte ich mit euch nochmal im Überblick anschauen und inhaltlich etwas heben. Und ich hoffe, so zur Ausrichtung und zur Erbauung und zum Lernen und einfach der Herrlichkeit Jesu mit mir zu entdecken. Also gut, wir haben jetzt ein Opfer, sieben Kapitel. Was braucht es noch, damit die Zurechnung stattfinden kann? Es braucht einen Hohepriester, der dieses Opfer darbringt. Und die Kapitel 8 bis 10 beschreiben den Hohepriester und das Priestergeschlecht, also und die Priester, den Priesterdienst, das ist der nächste große Abschnitt. Also der Hohepriester und die Priester. Darf ich einfach nur noch als Erinnerung kurz ich mach mal das vielleicht so linear hier mal ein bisschen anders. Lasst euch da nicht verwirren. Also wir haben sozusagen den Ablauf vom dritten Buch Mose. Hier haben wir das Herzstück. Und hier ist Kapitel 1 bis 7, haben wir die Opfer. Also Opfer. Und jetzt Kapitel 8 bis 10 haben wir den Hohepriester. Hohepriester und die Priester, also das Priestergeschlecht. So, das so, einfach so vom Ablauf. Hier sind die Kapitel 16 bis 17 als das Herzstück des dritten Buch Mose. Hier befinden wir uns jetzt, okay? So einfach von der Aufteilung von den Kapiteln her. Also, hier haben wir den Hohepriester. Die Notwendigkeit eines Hohepriesters und das Wesen eines Hohepriesters, die Heiligkeit, eine Umschreibung, eine herrliche Umschreibung des Hohepriesters und seines Dienstes. Kapitel 8, Vers 1, wir lesen nur einfach ein paar Verse an und dann nehme ich euch ein bisschen da hinein. Und der Herr redete zu Mose, nimm Aaron und seine Söhne mit ihm und die Kleider und das Salböl und den Stier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb der ungesäuerten Brote und versammle die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Und die Gemeinde versammelte sich am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose sprach zu der Gemeinde, dies ist, was der Herr zu tun geboten hat. Und Mose ließ Aaron und die Söhne herantreten, wusch sie mit Wasser. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Oberkleid und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem Gurt des Ephods und band ihn damit fest. Und er legte ihm die Brusttasche und legte in die Brusttasche die Urim und die Tumim. Und er setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund an seine Vorderseite das blumenförmige Stirnblatt aus Gold, das heilige Diadem, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Und er sprengte davon 7-mal auf den Altar, und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell, um sie zu heiligen. Und er goss von dem Salböl auf den Kopf Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Also hier finden wir die Einsetzung Aarons als Hohepriester. Jetzt wird er gesalbt zu diesem hohen Priesterdienst. Und dann im Folgenden auch die Söhne, das Gleiche auch. Er legt ihnen auch die Priesterkleidung an und sie werden auch gewaschen, sie werden auch geheiligt und werden auch gesalbt. So, nachdem die Opfer da sind, wird uns auch jetzt deutlich gemacht, es braucht einen Hohepriester, der diese Opfer darbringt. All diese 5 Opferarten, die dargestellt werden, sind ein Bild und ein Hinweis auf Jesus Christus und in gleicher Weise repräsentieren Aaron und als Hohepriester und all die Hohepriester, die danach kommen, nach ihm aus seinem Geschlecht kommen, repräsentiert oder ist ein Typus, ein Bild auf Christus, auf ihn als Hohepriester. Und dass er ebenfalls gesalbt wird und dass er diesen Dienst der Sühnung für das Volk tun muss. Er muss das Blut oder diese Rechtfertigung, dieses Werk der Rechtfertigung, muss er ja in die Gegenwart Gottes bringen. Er muss es zu Gott bringen. Und das ist der Dienst des Hohepriesters, dass er ausübt. Das Entscheidende aber dabei ist, dass Aaron aus dem Volk ist. Wir werden dann im 4. Buch Mose lesen, Aaron scheint nicht der Stabilste zu sein. Er scheint nicht der Festeste zu sein. Und ganz oft reagiert er nach dem Volk und mit dem Volk. Und sie können ihn sehr schnell beeinflussen irgendwie und bedrängen. Und dann gibt er nach und tut, was sie möchten. Bau von dem goldenen Kalb und all diese Begebenheiten. Und also interessant, dass da... Und die Bibel drückt es so aus, dass sie sagt, dieser Priesterdienst ist eben von Menschen. Es ist ein schwaches Priestertum. Und die Priester selbst bedürfen eines Opfers. Bevor die Priester ein Opfer für das Volk darbringen mussten, mussten sie für sich selbst ein Opfer darbringen, sich selbst entsühnen, um überhaupt für das Volk da zu sein. Und das zeigt, dass dieser Priesterdienst eigentlich sehr, sehr begrenzt ist und nicht in einer vollkommenen Weise ist. Schaut mal in Kapitel 9. Also Kapitel 8 wird vorgestellt, die Salbung und die Einweihung und die Einsetzung. Also, und dann in Kapitel 9 ab Vers 7. Kapitel 9 ab Vers 7. Und Mose sagte zu Aaron: Tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk. Opfere die Opfergabe des Volkes und tue Sühnung für sie und so weiter. Also hier sehen wir, opfere es für dich und dann für das Volk. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, um diese Tiefe des hohepriesterlichen Dienstes ein bisschen zu entfalten. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Ab Kapitel 5, da nimmt sich der Hebräerbriefschreiber viel Zeit und entfaltet diesen das ist echt merkwürdig, dass das so Geräusche macht. Okay. Vom Gedankengang und von der Argumentation und von warum der Hebräerbriefschreiber auf diese Thematik kommt. Einige von euch habe ich in verschiedenen Kontexten schon das kurz erwähnt und deswegen ganz kurz hier auch. Die Hebräer standen in der Gefahr, zurückzukehren zu dem Gesetz, zurückzukehren zu dem alten Priestertum zurückzukehren, zu Jerusalem, dem Tempel, all diese Dinge. Sie wurden angegriffen und hatten Zweifel bekommen, ob das der neue Weg in Christus Jesus, ob das wirklich genügt. Es gab viele Irrlehrer, gerade judaistische Irrlehrer, sie kamen und haben gesagt, das passt nicht mit eurem Jesus, das reicht nicht. Und sie fingen an, sie zu verwirren. Und wie gesagt, wie kann er Gott sein, wie können wir ihn anbeten, wenn er doch niedriger als die Engel sind? Und so kommt die ganze Argumentation in Entfaltung. Im Hebräerbrief, Jesus ist höher als die Engel, weil sie das einfach in Frage gestellt haben. Zitieren dann oder auf die Verwendung von Psalm 8, du hast ihn dann niedriger gemacht als die Engel. Dann sagen sie, guck mal, er ist doch niedriger als die Engel, da dürft ihr nicht anbeten, Engel darf man auch nicht anbeten. Und in diesem Gedankengang beginnt er und dann sagt er, er ist zwar niedriger als die Engel, aber später erhöht. Und dann erklärt er, warum Jesus niedriger als die Engel werden musste. Und das heißt, er musste Mensch werden und dann erklärte, um für uns ein Hohepriester zu werden. Und damit der Hohepriester sich für uns verwenden kann, muss er in diesem Volk an allem teilhaben. Er muss aus diesem Volk sein, er muss mit allem mitfühlen, alles miterleben, alles kennen, alles durchleiden, in allem versucht werden, alles in gleicher Weise, doch ohne Schuld, damit er sich für uns bei Gott verwenden kann. Das ist das Prinzip. Und mit dieser Erklärung, warum Jesus niedriger als der Engel ist, entfaltet er diesen hohepriesterlichen Gedanken und Jesu und zeigt eben, dass dieses Priestertum aber weit, weit, weit größer ist als das von Aaron. Kapitel 5, eigentlich schon Kapitel 4, Vers 14. Da geht es eigentlich schon los. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Also er beginnt, da wir nun einen großen, und nicht nur einen, sondern einen großen, also sozusagen den größten Hohepriester haben, und dann heißt es, der durch den Himmel gegangen ist. Warum sagt er das? Was war die Aufgabe des Hohepriesters? In das Allerheiligste zu gehen, um da Sühnung zu wirken. Für sich, beziehungsweise für das Volk. So, er musste in das Allerheiligste. Wo musste er da durch? Also er musste in das Heiligtum hineingehen, also aus dem Vorhof ins Heiligtum und dann in das Allerheiligste. Und was war dazwischen? Der Vorhang. Und er musste durch diesen Vorhang durch. Und niemand durfte sonst einfach in den Vorhang. Warum? Was repräsentiert das Allerheiligste? Die Gegenwart Gottes. Das ist die unsichtbare Welt, das ist die Herrlichkeit, das ist, was wir als Himmel kennen oder bei Gott kennen oder was man auch umschreiben kann als Paradies oder wie auch welche Begriffe man benutzt. Aber das Heiligste beschreibt den Wohnort Gottes, da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die unsichtbare Welt. Und dann gibt es zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt eine Trennung. Und man kann nicht einfach dahin durch, man kann in den Weltraum fliegen, und hoffen, irgendwann mal den durchzufliegen und dann bei Gott anzukommen. Und das wird man nicht tun. Weil das ist Materie, das ist sichtbare Welt. Und danach gibt es eine unsichtbare Welt. Und zwischen dieser sichtbaren und unsichtbaren Welt gibt es sozusagen einen Vorhang. Und in dieser Weise ist auch dieser Vorhang in dem Tempel angelegt. Auch in der Stickarbeit oder mit den Bildern, die symbolisieren, die sichtbare Welt und dahinter kommt die unsichtbare Welt, bei Gott sein. Und wenn der Hebräerbriefschreiber sagt, er ist der, durch den Himmel hindurchgegangen ist, er ist von der sichtbaren in die unsichtbare Welt hindurchgegangen. Er ist durch diesen Vorhang, er ist da durchgegangen und ist in der Gegenwart Gottes, in der wahren Gegenwart Gottes. Nicht nur in einem Haus mit einem Tempel, mit den Steinen und da gibt es halt einen Vorhang, so wie der Hohepriester durch diesen Vorhang durch musste, so musste Jesus auch durch einen Vorhang durch. Oder andersrum, das, was da eben auf der Erde geschah als Zeichen und Vorbild, dass das geschehen muss in weit größerem Maße. Aber davon redet er und das ist das Herrliche, was Jesus vollbracht hatte. Er ist durch diesen Vorhang wirklich durchgegangen. Ihr kennt diese herrliche Begebenheit, Jesus stirbt, der Vorhang reißt in zwei. Und da haben wir diese Symbolik, der Zugang ist nun da. Dann Vers 15. Also und dann sagt er, wir sollen das Bekenntnis festhalten, also wenn das wahr ist, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So, das ist das, sein Dienst. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur richtigen Zeit, also zur richtigen Zeit Hilfe. Also, weil dieser Zugang da ist, weil er sich für uns verwendet, haben wir jetzt auch in Christus diesen Zugang zu Barmherzigkeit und der Gnade Gottes, zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist eine gigantische Verheißung. Wir können ihm nahen, nämlich diesem Thron der Gnade, und wenn wir hinzutreten und bitten, und Gott wird rechtzeitig Hilfe schaffen, das ist das Versprechen. Kapitel 5. Denn jeder aus den Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt, im Hinblick auf das Verhältnis zu Gott. Also, im Hinblick von den Menschen wird genommen, und er muss sich zwischen Gott und Menschen vermitteln. Das ist die Aufgabe, die er hat. Damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, der Sünden wegen opfern. Also hier erklärt er wieder und sagt, dieser Hohepriester, Mensch, er verwendet sich für Menschen, ist selbst ein Mensch, muss selbst entsündet werden. Dann also redet er über die Beschaffenheit des ersten Priesterdienstes. Dann redet er über das Opfer und über die Berufung. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hatte, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wer auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, der hat in den Tagen seines Flehens sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus den Toten erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhöht worden. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott begrüßt als der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek. Das ist das Geheimnis. So, es gibt zwei Arten des hohepriesterlichen Dienstes. Eine Art nach Aarons Art. Und die wird uns im dritten Buch Mose vorgestellt. Aaron und seine Söhne, die tun diesen Dienst. Und die ist nach einer Ordnung, nach Menschenordnung. Und so wie Gott Aaron berufen hat, sagt der Hebräerbriefschreiber, so hat Gott seinen Sohn dazu berufen. Aber nach einer ganz anderen Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks. Was ist diese Ordnung Melchisedeks? Was beinhaltet diese Ordnung Melchisedeks? Wieso nennt man sie so? König und Priester in einem. Das ist der König von Salem. Oder an König von Jerusalem, ja, der Friedenskönig. So, und dieses Priester, wo finden wir das? 1. Mose, genau. Die Geschichte von Sodom, Lot, Befreiung, und bevor Abraham befreit Lot und die ganze Hab und Gut, und bevor er dann hingeht und Sodom König ihn beschenken möchte, kommt dieser königliche Priester und bringt ihm Salz und Brot und erinnert, von wem er das alles hat, und dann gibt Abraham ihm den Zehnten. So, darauf spricht gleich der Hebräerbriefschreiber an. Aber, und dann heißt es, er ist ein königlicher Priester ohne Anfang, ohne Ende, ohne Herkunft, ohne Vater, ohne Mutter. Man weiß nicht, woher er kommt und woher er dann geht. Er taucht einfach auf und man weiß, wo ist er da? Und diese Ordnung, und das verkörpert diesen Priester und König in einem, ihm nach dem Gesetz unmöglich. Da war das getrennt. Die Königslinie ging über David und beziehungsweise über Juda, über David dann genau, über Juda. Und die Hohepriesterlinie gegenüber Levi. Und entweder bist du ein König oder bist du ein Priester. Und hier ist die Rede von einem neuen König, einem neuen Priestertum, das beides zusammenbringt, nämlich den König und Priester zusammen. Und das ist diese Ordnung Melchisedeks. Und Jesus ist der König, und er ist zugleich der Priester. Und er ist, und nur in ihm kommen diese beiden Dinge zusammen. Und dieses Priestertum ist weit größer, das ist ein königliches Priestertum. Es übersteigt das, was wir gleich im dritten Buch Mose uns anschauen. Das ist weit herrlicher. In Kapitel 5 ab 11 im Hebräerbrief spricht er nur kurz darüber, sage ich nur kurz, wo er sagt, Freunde, das lohnt sich mal genauer anzuschauen. Ich würde gern mit euch da tiefer darüber nachdenken, aber mir scheint so, ihr könnt es noch nicht vertragen. Ihr könnt ihr seid permanent mit Milchspeise beschäftigt. Also das ist ein tiefes, großes Geheimnis. Und bevor er darüber spricht, erinnert er sie, dass sie eigentlich schon lange fähig sein sollten, dieses Geheimnis zu verstehen. Und nicht, dann müsste er auch gar nicht darüber schreiben. Und dann hätten die Irrlehrer sie nicht so schnell durcheinander bringen können und sie nicht so schnell wieder zum Gesetz zurückziehen können, wenn sie wirklich schon mündig und Lehrer geworden wären in diesen Dingen. Aber sie sind unmündig. Und man muss permanent mit ihnen über Buße und Glauben und Händewaschungen, Händauflegung, Totenauferstehung, ewiges Gericht, über diese Babysachen reden, sagt er. Bis heute ist das sind Streitthemen in unserer Gemeinde. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, so, ihr beschäftigt euch permanent mit dem, ihr könnt schon längst und müsst schon längst viel weiter sein und darüber Klarheit haben, was bedeutet das, dass Jesus unser königlicher Priester ist. Ja. So, und dann geht er nochmal auf diese Thematik ein. Also er sozusagen richtet sie nochmal aus und dann geht er nochmal auf die Thematik ein und spricht nochmal Vers 20, Kapitel 6, da merken wir, dass das gleiche Thema ist. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung, welche selig hohe Priester ist, in Ewigkeit geworden ist. Also das Thema ist immer noch das gleiche. Er redet immer noch über den hohen Priester. Zwischendurch nur einfach diese Ermahnung. Und jetzt Kapitel 7. Lass uns das auch nochmal lesen. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihm segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem. Das ist des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Also, das ist eine herrliche Auslegung. Er gleicht dem Sohn Gottes und ist Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot des Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lände Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte, ohne jeden Widerspruch, aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Ich lese noch die Verse kurz zu Ende. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, der von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham, auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Versteht ihr, was der Hebräerbrief hier macht und hier zeigt? Er zeigt zwei Hohepriester, zwei Linien. Und er sagt, es gab diese Hohepriester, das ist Melchisedek, der Abraham entgegenging. Und Abraham ist doch der Vater Israels. Und aus Abraham dann Isaac und Jakob kamen doch die Stämme. Und somit kam auch irgendwann mal Levi. Könnt ihr soweit folgen? Und dann argumentiert er so, wenn Abraham dann hingeht und dem Melchisedek den Zehnten gibt, dann sagt er, dann ist Melchisedek höher als Abraham. Gott hat gesagt, das Volk, die Brüder sollen dem Levi, dem Stab Levi und den Priester den Zehnten geben. Also hat er sie über sie gestellt und sie sollen ihm geben. So, und der Höhere segnet die Niedrigen. Darum kommt der priesterliche Segen und die segnenden Brüder und so weiter. Jetzt sagt er Folgendes. Indem, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab, der ein Bild auf Christus ist, hat auch Levi den Zehnten dem Melchisedek gegeben. Levi war zwar noch nicht da, aber er sagt, er war im Schoß, sozusagen, er war in Abraham drin. Versteht ihr diesen Gedankengang? Der Punkt ist der, allein diese Geschichte in Mose macht deutlich, dass das, was nach dieser Ordnung, die Gott auch festgesetzt hat, das ist auch ein Gesetz, dass dieser Priester viel höher ist als der Priester nach der Ordnung Levis oder nach dem Gesetz, was wir im dritten Buch Mose lesen. Und dass selbst diese ihm dienen müssen, ihm den Zehnten geben müssen. Das heißt, auf welches Priestertum bauen wir? Welches ist das Bessere? Natürlich die Ordnung Melchisedeks. Das heißt, dieses Priestertum, das Priestertum Christi, ist höher als das levitische Priestertum. Und warum argumentiert er so? Er sagt, Freunde, warum baut ihr auf dieses Priestertum, das viel niedriger ist? Warum hofft ihr darauf und wünscht ihr das, wobei das eigentliche viel größere gekommen ist? Ist das Priestertum Melchisedeks und das Priestertum Aarons das gleiche? Nein. Kann man das irgendwie zusammenbringen? Geht nicht. Aus welchem Grund geht es allein aus? Aus welchem Grund geht es nicht? Okay, also vom Wesen her, von der Beschaffenheit des Priesters selbst, okay. Okay, die Opferart, also das Opfer selbst ist von einer anderen Beschaffenheit, der Priester ist von einer Beschaffenheit, die Opfer sind von einer Beschaffenheit, die Herkunft ist eine andere Beschaffenheit. Und woher, lest mal mir Kapitel 7 ab Vers 11. Ich liebe diesen Abschnitt, der ist so klar. Der ist so klar. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat Gott das Volk das Gesetz empfangen. Also, er redet jetzt theoretisch. Wenn das levitische Priestertum, also das Ende, die Vollendung, wenn es schaffen würde, wenn man durch dieses Priestertum die Gerechtigkeit aufrichten könnte und die Heiligkeit aufrichten könnte, Und da sagt er, und mit diesem Priestertum hängt übrigens das Gesetz, also das ist miteinander verknüpft. Also das levitische Priestertum ist ans Gesetz geknüpft, weil im Gesetzgebung ist das verankert. Du kannst nicht sagen, das Gesetz gilt mir nicht, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, aber ich liebe das levitische Priestertum. Versteht ihr, was ich meine? Du kannst nicht sagen, nee, das Gesetz kann man nicht gerechtfertigt, aber wir brauchen trotzdem noch Priester aus dem Nachkommenschaft Aarons oder Levis. Und da gibt es eine Internetseite, wo man prüfen kann, ob man das ist. Wirklich. Und dann, ob man zu diesem Dienst tauglich ist, und von seiner Abstammung, um sich einzutragen, um dann, wenn der Tempel gebaut wird, an diesem Tempel dann den Priesterdienst tun zu können und zu dürfen. Und das sind viele, die hoffen, dass sie das natürlich tun können. Es gibt's. Das ist nämlich der Punkt. Und die ganze Hoffnung wieder auf diesen Dienst zu setzen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm wurde das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedek aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Also, wenn das schon genügt hätte, wenn das vollkommen wäre, wenn es reichen würde, warum macht Gott dann noch diese Geschichte mit Melchisedek oder mit diesem neuen Priester? Wozu? Ja, dann bräuchte das doch alles gar nicht. Und die Argumentation ist natürlich, ja, wenn Gott sagt, es braucht diese Ordnung, dann ist es natürlich die andere hinfällig. Schaut mal Vers 12. Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig, notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Das ist eine steile Aussage. Wenn das Priestertum geändert wird, ändert sich auch das Gesetz. Weil mit dem Priestertum kommt das Gesetz und Priestertum gehören zusammen. Ändert sich das Priestertum, ändert sich das Gesetz. So, du kannst nicht das Priestertum ändern und das Gesetz nicht ändern. Du kannst nicht das Gesetz ändern, aber das Priestertum nicht ändern. Entweder änderst du alles oder nichts. Entweder nimmst du die komplette neue Änderung an oder du bleibst drunter. Warum argumentiert er so? Ihr könnt nicht sagen, allein aus Gnade, das ist nämlich die neue Gesetzgebung, und nicht aus Werken. Ihr könnt nicht das in Anspruch nehmen, aber an dem alten Priestertum hängen bleiben und sagen, das ist wichtig und das braucht es noch. Das ist entweder oder. Aber das geschieht bis heute so. Und diesen Kampf führe ich. Weil nicht einfach um Rechthaberei, sondern weil damit die Hinfälligkeit Jesu dann, das hat was mit der Herrlichkeit, mit der Genügsamkeit und mit der Erhabenheit des herrlichen Priestertums Christi zu tun. So, entweder hängst du dich ans Gesetz, aber dann verwirrst du auch Christus und seinen Priesterdienst. Und das ist, was der Hebräerbriefschreiber, das ist in so einer Gelehrsamkeit, in so einer Tiefe, in so einer Klarheit, es lehrt, und sagt, denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Also, dieser neue Hohepriester, der kommt nicht mal aus dem Stamm Levi. Er darf rein rechtlich, dürft ihr wissen, Jesus darf rein rechtlich nicht ein Priester sein nach dem Gesetz. Also Jesus durfte nicht in den Tempel hineingehen, in den irdischen Tempel und dort ein Opfer darbringen. Das ist allein der Gedanke, gell? Jesus durfte keinen Priesterdienst ausüben auf der Welt nach der Ordnung Aarons. Durfte er nicht, weil er kam nicht aus dem Stamm Levi. Es war verboten. Nur nebenbei, eine kurze Abschweifung. Es gibt manche, gibt es ja zwei Stammbäume in den Evangelien, Matthäus und Lukas, Stammbaum Jesu. Und im Matthäus-Evangelium haben wir den Stammbaum nach Josef. Und Josef ist offensichtlich aus dem Stamm David. Und somit ist er rein rechtlich ein Davidit, aber nicht leiblich. Weil er war ja Adoptivsohn von Josef, er war ja nicht ein leiblicher Sohn. So, und jetzt, das ist die rein rechtliche Linie. Allein das müsste schon reichen und für das jüdische Gesetzgebung ist das schon okay. Aber das reicht noch nicht. Jesus hier ist ja, wir werden das sehen, nicht von Josef gezeugt, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt und von der Maria. Und manche meinen, dass die Maria nicht aus dem Stamm, also dass sie keine Davididin ist. Sondern dass sie aus dem Stamm Levi eigentlich kommt. Wie kommen Sie darauf? Wer hat eine Idee, wie manche dazu kommen? Ja, genau. Weil sie geht doch, als sie schwanger ist, dann zu ihrer Tante. Und Zacharias, der Mann, ist was? Das ist ein Priester. Weil er dient ja im Tempel und dann kommt die Erscheinung und sagt, ja, aber wenn das durch die Tante ist und sie besucht ihn und der Mann ist Zacharias und dann ist doch Levi. Ein Lehrer von mir hat diesen Kunstgriff versucht, gut gemeint, aber ein bisschen zu kurz gedacht, also nicht böse, also ich will mich nicht über ihn stellen, der ist in manchen Dingen mir weit überlegen. Aber an diesem Punkt ist das ein Fehler. Bis heute, ich weiß nicht, wie viele Jahre habe ich das damals gehört und man war so begeistert darüber und heute merke ich, nein, das passt nicht. Er sagt, guck mal, nach Josef ist ein Davidit, nach Maria ist ein Levit und da haben wir das königliche Priestertum. Wow, das ist aber schön von Gott gemacht. Das widerspricht der Schrift. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Die Maria-Linie, die geht über, in Lukas Evangelium, da geht es über David, das ist die davidische Linie, da wird nicht die levitische Linie uns gezeigt. Aber warum ist das die Tante? Ja, da hat jemand aus dem Stamm Davids, aus dem Stamm Levi geheiratet. Versteht ihr? Also das ist keine große Kunst, sowas hinzukriegen. So, aber der Punkt ist, sowohl die Linie Marias, auch die Linie Josef sind Davids Linie. Darum gibt es da Unterschiede über die Könige. Irgendwann mal zweigt sich das ab. Und auch das nur nebenbei und auch nicht ohne Grund, weil eine Linie Davids ist verflucht gewesen und hat gesagt, aus dir wird kein König kommen. Und dann gibt's eine Abzweigung, da geht es nämlich über die andere Linie und dann kommt der König. Aber das ist nur nebenbei. Der Punkt ist, also wir lesen hier, Jesus konnte nach seiner irdischen Abstammung kein Priester sein. Und das begeistert mich. Das heißt, er konnte für dich kein Tieropfer darbringen. Er dürfte es nicht, konnte nicht und er musste es nicht, weil das nicht die Art und Weise ist. Könnt ihr mir folgen? Denn das, wie Gott das gemacht hat, um deutlich zu machen, das ist nicht das. Das ist nicht das. Auf diese Art und Weise wird kein Mensch gerechtfertigt. Und dann Vers 14. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Allein wenn man das hier liest, alle Spekulationen sind dann in den Wind geschlagen. Hier ist das Wort Gottes, hier steht es. Es ist offenbar, es ist sowas von klar und sowas von deutlich, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Seht ihr das? So. Nichts von den Priestern geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauslöschlichen Lebens, denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Also klarer und deutlicher geht's nicht, oder? So, dieser Ausspruch finden wir in Psalmen. Wisst ihr, wo Gott das sagt? Du bist der Priester nach der Ordnung Melchisedek. Setze dich zu meiner Rechten und ich lege dir Feinde unter den Schemel deine Füße. Ein ganz, ganz wichtiger Psalm, Psalm 110. Merkt euch noch, Psalm 110. Jetzt wird gleich der Hebräerbriefschreiber sagt, dass dieser Ausspruch, als Gott das gesagt hat, in den Psalmen, dass er dadurch eine neue Gesetzgebung bekannt gegeben hat. Das war in gleicher Weise wie durch Mose. Er zu Aaron gesagt hat, du bist der Priester, und dann hat er ihn gesalbt und ihn den ganzen das priesterliche Gewand angezogen und alles angezogen hat, in gleicher Weise wie damals das Gesetz das eingesetzt hat, durch das Wort Gottes. Genauso wird durch diesen Ausspruch, du bist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das ist die neue Gesetzgebung. Ab diesem, das ist die Verheißung, es wird eine neue Ordnung geben. Und das ist genauso ein Gesetz, sagt der Hebräerschreiber. Und dann diese Aussage, denn aufgehoben, heißt es beiseite gestellt. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Diese Ordnung ist ein Schatten, ein Bild. Sie, darf ich so sagen, sie taugt nur zu ein Schatten, ein Bild zu sein. Mehr nicht. Sie vermag nämlich nicht, das hervorzubringen, was sie repräsentieren soll, was sie darstellen soll. Sie kann sagen, guck mal, es braucht eine komplette Gerechtigkeit. Und es braucht eine komplette Heiligkeit, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können, um mit ihm in das Allerheiligste, bei ihm zu sein, braucht es das. Und das offenbart das dritte Buch Mose. Aber sie vermag nicht, das hervorzubringen. Unmöglich. Und der ist ein Narr, der ist ein Tor, der trotzdem darauf beharrt und meint auf diesem Weg, und dass es notwendig ist, und hier ist das Wort Gottes, es ist schwach, und jetzt kommt ein Wort, das traut man sich fast in den Mund nicht zu nehmen, Nutzlosigkeit. Gell? Das ist schwer übers Gesetz zu sagen. Inwieweit nutzlos? Um dir Leben zu geben, um dir dich gerechtfertigt zu machen. So, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, diese aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. So, es musste ganz, 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 ganz viele von ihnen geben, weil sie starben alle. Aber dieser stirbt nicht, er bleibt. Allein das ist ja schon besser, oder? Und zeigt, dass diese Priesterordnung weit herrlicher ist. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt und sich für sie verwendet. Es geht so weiter und weiter. Und Kapitel 8, er spricht einfach über diese herrliche Wahrheit, dass die Ordnung Aarons und das levitische Priestertum begrenzt, für eine Zeit bestimmt ist und hinweisend ist auf diesen neuen Hohepriester, auf diese herrlichen neuen Hohepriester, diese neue Ordnung. Und in dieser Weise, gehen wir zurück zu dritte Buch Mose. Da, wisst ihr, wie befreiend es ist, jetzt das zu lesen und nicht so zu lesen, ich muss lesen, mir alles merken, was ich tun muss, damit ich das tue, damit ich gerechtfertigt werde. Und wenn ich eins davon nicht tue, dann war es das mit mir. Also, wenn man dieses Verständnis nicht hat, dann liest man und dann sieht man dieses, und dann denkt man, ja, wer kann das, wie geht das? Wie kann ich das fassen, nicht nur fassen, sondern halten, so, umsetzen, genau. Selbst wenn ich das hier permanent so machen müsste, ja, also wenn ich das Buch von mir hätte und Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das ist ja enorm. Auf jeden Fall, Jesus ist unser Hohepriester. Und in dieser Weise liest er das dritte Buch Mose und wenn es über den Hohepriester liest, seinen Dienst und dann versteht, und dann habt ihr ein schönes Bild, was Christus letztendlich alles für uns vollbracht hat. In dieser Weise das dritte Buch Mose zu lesen, ist für mich herrlich, herrlich, befreiend. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal so gesagt habe, aber es ist, ich war auf einer Schule und wusste, das war eine Aufbauschule und von da ging man in den öffentlichen Dienst zu der Post von dieser kaufmännischen Aufbauschule. Die habe ich nach meinem Hauptschulabschluss gemacht, und um eine Kaufmannsausbildung machen zu können. Das war so eine Art Realschul-Nachholen. Aber das war so von der Post, und dann ging man in den öffentlichen Dienst. Und ich habe da ein Praktikum gemacht und mir hat es so gegraut und ich dachte, ich will da nie hin. So. Und dann parallel mir eine andere Ausbildung gesucht und habe auch eine gefunden und habe einen Vertrag unterschrieben, aber dieses eine kaufmännische Jahr musste ich machen, um diese Kaufmannsausbildung machen zu können. Aber in der Zeit, wo ich das nicht hatte und ich wusste, das war keine gute Zeit. Aber glaubt mir, das nächste halbe Jahr, wir haben die gleiche Arbeit gemacht, wir haben die gleichen Arbeiten geschrieben, die gleiche Zeit, saßen in der gleichen Klasse. Ich hatte eine lebendige Hoffnung. Ich wusste, auf mich wartet etwas anderes. Und das ist nützlich, ein bisschen Zweck und Zeit, und es hat nur begrenzt, und dann war es das für mich. Mehr nicht. Und das war gut. Das war sehr gut. Und ich habe die Zeit genossen. Aber mit diesem Wissen, Und ich glaube, in dieser Weise, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, ja? Wir lesen das, weil wir wissen, da bleiben wir nicht, sondern das führt uns viel weiter und weit herrlicher. Wir haben eine lebendige Hoffnung, wir haben eine ganz andere Zukunft. Und mit dieser Perspektive das zu lesen, ist wunderbar. Ich glaube, ich belasse es mal mit dem Hohepriester. Wie gesagt, es soll ja nur einen Überblick geben, dass wir wissen, aber da gibt es noch Aaron hatte Söhne und sie waren zu diesem Priesterdienst mit berufen. Und da gab es Priester und den Hohepriester. Und die Priester dienten dem Hohepriester zu. Sie halfen ihm, diesen Dienst zu tun. Und die Söhne Aarons waren zu diesem Dienst berufen, als diese Priester. Darf ich euch ein, zwei Stellen zeigen? Geht mal mir Offenbarung, also wir gehen sofort gleich in 3. Buch Mose, wir kommen gleich zurück. Offenbarung Kapitel 1, Vers 5. Die Gemeinde wird gegrüßt von Gott dem Vater, Gott dem Heiligen Geist und Christus. Das ist ab Vers 5 lese ich, wird uns der grüßende Sohn vorgestellt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 5. Und dann heißt es, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Und dann wird gesagt, was er getan hat, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut, das durch sein Opfer, und uns gemacht hat zu einem königlichen Priestertum, seinem Gott und Vater. Ihm sei Herrlichkeit und Ewigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Seht ihr das? Jesus Christus, durch das, was er getan hat, durch sein Erlösungswerk, durch diese neuen königliches Priestertum, das er eingeführt hat, hat er uns, er ist der Hohepriester. Und wisst ihr, was wir sind? Königliche Priester, wir sind nicht Hohepriester. Wir haben nicht diese Aufgabe des Hohepriesters, das hat Jesus. Aber wir gehören zu seinem Geschlecht. Wie die Söhne Aarons einen Priesterdienst hatten, so gehören wir als Söhne Gottes und Nachkommen Christi, haben wir auch nämlich einen Priesterdienst. Wir sind nicht nur Priester, wir sind königliche Priester. Das ist der Hammer. So, wir haben einen Priesterdienst und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, dass du ein königlicher Priester bist. So, weiß man das, liest man den Schattenvorbilder und schaut man, die Priester werden zu einem Dienst berufen. Sie werden beiseite gestellt und all das und was sie tun sollen. Und das sind auch Schattenbilder und Vorläufer, wo du und ich lernen können, was bedeutet, ein Priester zu sein. Ein königlicher Priester, nicht nach der Ordnung Levis. Keiner von euch muss googeln oder nachforschen, ob ihr aus dem Stamm Levi kommt. Ist das nicht herrlich? Aber ihr müsst aus der Nachkommenschaft Christi sein. Ihr müsst aus ihm geboren sein, von ihm abstammen, damit ihr diesen Dienst tun könnt, damit ihr ein königlicher Priester werdet. So, da nicht durch eine natürliche Geburt, sondern durch die geistliche Geburt wird man ein königlicher Priester. Und jetzt eine Stelle noch vor der Pause. 1. Petrus, Kapitel 2. Ab Vers 4. Bevor wir es lesen, weißt du, was du... Also, ich hoffe, dass euch allen klar ist, dass ihr, wenn ihr in Christus seid, an ihn glaubt, dass ihr königliche Priester seid. Allein das schon, ja? Dass er euch Kleider angezogen, priesterliche Kleider, dass er euch gesalbt hat und all das, dass er euch geheiligt hat und gereinigt hat, damit ihr diesen Priesterdienst ausübt. Kennt ihr diesen Dienst? Weißt du, was du als königlicher Priester eigentlich zu tun hast? Also, wir haben eine Aufgabe damit bekommen. Das ist... nicht einfach nur ein Privileg, das stellt uns dann hinein. Schaut mal, Petrus beschreibt, ab Vers 4. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Also ihr seid sowohl der Tempel, als auch ein heiliges Priestertum. Und ihr seid auch das Priestertum. Um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Seht ihr das? Also was ist unsere Aufgabe? Oder was war die Aufgabe der Priester? Opfern. Was ist unsere Aufgabe? Auch opfern. Aber wir bringen keine Opfertiere da, wir bringen keine irdischen Opfer, sondern himmlische, geistliche. Geistliche Opfer. Was ist ein geistliches Opfer? Wie bringe ich geistliche Opfer?
Mein Leben aufgeben.
Genau. Lob eurer Lippen. Bringt Gott ein Opfer der Lippen, das heißt Anbetung. Aber die Anbetung ist nicht nur mit den Worten, sondern auch, und dann spricht Hebräer Kapitel 13, spricht er darüber, auch mit unseren Taten, mit unserem Leben. Das heißt, wenn wir uns ihm hingeben und für ihn leben und ihn dafür anbeten, ihm Ehre geben, in allem, was geschieht, bringen wir Gott ein Opfer dar. Ich lese es kurz zu Ende und dann einen Gedanke und dann machen wir Kaffeepause und dann geht's weiter. Also, dann heißt es, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen oder ein Wohlgeruch kann man übersetzen, durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet der Kostbarkeit für die Ungläubigen, aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist die Aufgabe. Seht ihr das? Damit ihr die Tugenden, was sind die Tugenden? Was sind Tugenden? Machterweise, die Fähigkeit Gottes, sein Werk, sein Wirken, seine Allmacht, seine Kraft, sein Evangelium, damit ihr ihn verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Und schaut mal, wer dazugehört. Die ihr einst nicht mein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Wer darf dazu gehören? Zu dem Kinder Gottes. Muss man aus dem Nachkomme irdischer Abraham, aus Abraham sein? Und Jakob, und Isaac, Jakob, Levi? Nee. Jeder. Jeder, der in Christus ist, der an ihn glaubt, jeder in Christus Jesus ist ein königlicher Priester. Und er hat uns ein Kleid gegeben, einen Schmuck gegeben. Er hat uns all die Bilder, die mit dieser Kleidung der Priester, das ist eine tiefe Bedeutung darin, all das hat er uns angelegt und hat uns gesalbt mit seinem Öl. Zu diesem wunderbaren und herrlichen Dienst. Und ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Ein königliches Priestertum zu sein. Nach der Pause kommen wir zu einem sehr, sehr, für mich sehr bewegenden Abschnitt. Oder wir sind immer noch bei diesem priesterlichen Dienst. Und wie man ihn nicht tun und wie man ihn tun soll. Wir werden gleich über das Feuer und das fremde Feuer kurz nachdenken müssen im Zusammenhang von diesem Priesterdienst, das du und ich ausüben soll. Okay? Also 10 Minuten Pause.